Wir befinden uns in der Predigtreihe mitten im Glaubensbekenntnis. Und wahrscheinlich ist euch das schon aufgefallen, das Glaubensbekenntnis hat drei sehr unterschiedliche, sehr ungleiche Teile. Es geht im ersten Teil um den Vater, um den Schöpfer. Im zweiten Teil, der viel länger ist, um den Sohn, Jesus. Und im dritten Teil, der dann noch einmal deutlich kürzer ist als der mittlere Teil, um den Heiligen Geist. Und das drückt sich auch in der Predigtreihe aus, die wir hier beim Celebrate haben. 7 Predigten zum Glaubensbekenntnis und 4 davon zum Sohn, zum mittleren Teil. Zuletzt hat Steffi Baltes vor 2 Wochen etwas zum Zentrum des christlichen Glaubens gesagt, zum Jesus Leiden und Sterben, zu dem Kreuz, zu dem Hoffnungszeichen, obwohl es doch eigentlich ein antikes Folterinstrument ist des christlichen Glaubens. Hoffnungszeichen des christlichen Glaubens. Und dann letzte Woche hat Guido Baltes uns mit hineingenommen in das erstaunliche, überraschende Wunder der Auferstehung, mit der eigentlich keiner gerechnet hatte. Und er hat von Thomas dem Beharrlichen gesprochen. Und vielleicht ist ja der eine oder die andere hier, so wie Thomas der Beharrliche wiedergekommen ist, um das Ganze genauer zu ergründen, um den Faktencheck nicht bei den Tatsachen alleine zu belassen, sondern zu gucken, was steckt dahinter und was bedeutet es auch für mich. Heute gehen wir weiter. Einen Schritt weiter. Es geht wieder um Jesus, die 4. von den Jesus-Predigten aus dem Glaubensbekenntnis. Und dort heißt es, er sitzt zur Rechten des Vaters. Jesus' Leben wird im Glaubensbekenntnis wie im Staccato erzählt. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzen zur Rechten Gottes und er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wie im Staccato, zack, 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 zack. 11 Verben, die das Leben von Jesus beschreiben. 11 Verben, die auf das Wesentliche fokussieren im Leben von Jesus. Das Erstaunliche ist, dass Jesus das Schicksal von Millionen von Menschen auf diesem Planeten teilt, das sich auch mit 4 Verben beschreiben lässt. Geboren, gelitten, gestorben und begraben. Über wie viele Millionen Menschen in der Geschichte und in der Gegenwart kann man nicht viel anderes sagen, weil sie unter diesen Zuständen, in denen dieser Planet ist, leben müssen. Jesus teilt dieses Schicksal. Und das unterscheidet ihn, das unterscheidet unseren Gott von vielen anderen Göttern, die es auf dieser Welt gibt, die angebetet werden, die irgendwie im Feuerkranz tanzen, während um sie herum Elend und Armut herrschen und die Menschen zugrunde gehen, elendig. Da jetzt auch bei Germany's Next Topmodel Gehörlose mit dabei sind, habe ich gedacht, ich bringe dieses Staccato einfach mal in Gebärdensprache mit. Das macht es etwas anschaulicher und etwas einfacher, um dem folgen zu können. Ich habe einige Jahre als Gehörlosenpastor gearbeitet. Meine Frau ist Gebärdensprachdolmetscherin, deswegen haben wir eine gewisse Nähe zu dieser wunderschönen Sprache. Und da kann man diese 11 Verben von Jesus folgendermaßen darstellen. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, also von euch aus gesehen, da, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also nochmal, empfangen, geboren, gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen, auferstanden, aufgefahren, sitzend und er wird kommen. Und vielleicht macht es das ein bisschen anschaulich, weil das die Gebärdensprache einfach eine sehr ikonische Sprache ist. Da muss man die Gebärden im Raum platzieren, Himmel und die Erde. Und ich finde, das macht sehr schön deutlich, dass auf einmal der Himmel und die Erde in eine Verbindung miteinander kommen. Dass das nicht mehr 2 separate Welten sind, sondern dass Jesus die Grenze überwunden hat. Dass er sogar geboren wurde, auf dieser Welt gelebt hat. Und manchmal tut es ja gut, manche Dinge auch im Zeitraffer zu sehen, um genauer wahrzunehmen, was eigentlich so das große Ganze der Geschichte ist. Und dann, wenn man das kann ich jetzt nicht so schnell machen, aber jedenfalls drei Bewegungen sind deutlich. Die eine ist Jesus runterkommen, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren. Und dann passiert hier ganz viel auf der Erde. Er ist voll involviert und am Ende geht es wieder hoch. Diese Bewegung, die ist eigentlich die entscheidende im Blick auf Jesus. Und dass er dann nicht am Ende oben bleibt, sondern dass er wiederkommen wird, das Einzige, was in der Zukunft gesprochen wird, im Glaubensbekenntnis über Jesus, das zeigt so etwas über diese Verbindung, die bleibende Verbindung, die Jesus geschaffen hat. Rechts vom Vater ein Bild wie von einem Palast, von einem Thronsaal, von einem Herrscher, von einem Richter. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Was für ein großes Wort von Jesus. Was für ein großes Bild, zu wissen, da ist ein Thron da oben. Und dieser Thron hat eine Verbindung mit der Erde. Und dieser, der da auf dem Thron sitzt, zur Rechten des Vaters, der kennt Leid und Schmerz, das Elend von Millionen von Menschen auf dieser Welt. Und so bedeutet dieser Satz für mich im Glaubensbekenntnis, dass wir wissen, zum einen, wer regiert, der Jesus, den wir in den Evangelien nachlesen können, wo wir sehen können, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wo wir sehen können, dass Jesus es gut mit uns meint. Und zum Zweiten, wir wissen, wer der Richter ist, nämlich auch Jesus, der die Liebe gebracht hat, der den Menschen mit Liebe ansieht und einlädt in seine Gegenwart, Gemeinschaft und Nachfolge. Vielleicht kennt ihr diese alten Darstellungen von Jesus, der auf einem Regenbogen sitzt, irgendwo in den Wolken und als Auferstandener regiert, oft mit einer segnenden Hand. Und dann sieht man hier noch den Nägelmal von der Kreuzigung in seiner Hand. Das ist eine Darstellung, die genau das zeigt. Jesus zur Rechten Gottes sitzend auf dem Thron als Auferstandener. Und doch trägt er immer bis heute die Male seiner Erdenzeit mit sich herum. Diese Darstellung von Jesus als Pantokrator, als Allherrscher, ist zum Beispiel zu finden in der Hagia Sophia in Istanbul, die große alte Kirche aus dem 4. Jahrhundert, die inzwischen eine Moschee ist. Dieses Bild aus der Offenbarung, was hier dargestellt ist, ist ein Trostbild für Christen aller Zeiten. Vor allen Dingen für die Christen in Verfolgung. Aus dieser Zeit stammt das Bild aus der Offenbarung. Heute leben wir in einer Zeit, in der mehr Christen verfolgt werden weltweit als vielleicht jemals zuvor. Und auch da gilt dieses Trostbild, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Trost auch für uns. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, das bei mir im Büro hängt. Das ist der Erdaufgang, fotografiert von der Apollo 8 Mission 1969, wenn ich es richtig weiß, wo man den Mond sieht, unten auf dem Bild, und dann dort den Erdaufgang. Also einmal die Verhältnisse sozusagen umgekehrt. Ich habe das Bild bei mir im Büro hängen, weil es mich erinnert, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Denn aus dieser Perspektive bin ich ganz schön klein. Aus dieser Perspektive sind auch meine Probleme, meine Sorgen ganz schön klein. Und aus dieser Perspektive ist Gott unglaublich groß und seine Möglichkeiten unglaublich groß. Diesen tollen blauen Planeten, den hat er geschaffen, uns zur Verfügung gestellt, damit wir Menschen darin leben können, damit wir ihn verherrlichen dürfen, damit wir an seiner Stelle hier herrschen, regieren, verwalten, bebauen und bewahren dürfen. Das bedeutet für mich dieses Bild. Und zugleich zeigt es doch, dass Gott noch viel, viel größer ist, Denn das ist ja nicht ein anderer Planet, von dem aus dieses Bild gemacht ist, sondern nur der Trabant dieses einen Planeten. Wie viel größer ist das Universum? Wie viel größer ist Gott? Jesus sitzt zur Rechten Gottes auf dem Thron im Himmel. Ich stelle das Bild mal. Dahin, da kann man sich's weiter angucken, wenn man möchte. C.S. Lewis hat einen faszinierenden, eigentlich ist es die Kinderstube von Science Fiction geschrieben, in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. C.S. Lewis, den man kennt von der Narnia-Trilogie und anderem mehr. Und er hat eine Perelandra-Trilogie geschrieben, Der schweigende Stern. Darin beschreibt er, wie drei Planeten besucht werden von unterschiedlichen Leuten. Und auf zwei dieser Planeten ist das selbstverständliche Leben auf diesem Planeten darauf ausgerichtet, im gemeinsamen Gesang den Schöpfer zu loben und zu preisen. Und dann gibt es diesen dritten Planeten. Das ist ein schweigender Stern. Kein Lobgesang für den Schöpfer, keine Gemeinschaft. Nichts, was dort passiert. Statt singen dem Schöpfer in Gemeinschaft aller Lebewesen, ist auf diesem schweigenden Stern Machtgier und Ausbeutung an der Tagesordnung. Lewis beschreibt damit ziemlich auf den Punkt, was auf dieser Erde Sache ist. Und er vollzieht damit etwas in Science Fiction nach, was die große Storyline der Bibel ist. Dass nämlich Himmel und Erde eigentlich einmal gemeinsam, überlappend waren. Und dass Gott diese Welt geschaffen hat, um in Gemeinschaft mit uns Menschen zu leben. Und so heißt es ganz am Anfang der Bibel, dieses schöne Bild, dass in der Abendsonne Gott mit Adam und Eva spazieren geht. Innige Gemeinschaft, Austausch, Freundschaft mit Gott, so wird es dargestellt. Und dass irgendwann schon nach kurzer Zeit der Mensch es nicht ertragen hat, dass da jemand über ihm ist. Und ich merke, dass das nicht nur irgendwie eine ferne Vergangenheit ist, sondern dass das die Gegenwart beschreibt. Und leider nicht nur die Gegenwart unserer Welt, sondern tatsächlich auch die Gegenwart in mir. Wie oft lehne ich mich gegen Gott auf, dass ich denke, naja, ich bin doch eigentlich alt genug, selber zu entscheiden. Und über mir jemanden zu akzeptieren, fällt mir unglaublich schwer. Und so haben sich diese beiden Welten, Gottes und die menschliche Welt, voneinander geschieden. Und dann, als das passiert ist, das wird auch an den ersten Seiten der Bibel geschrieben und die ganze weitere Geschichte, große Erzählung der Bibel beschreibt das, dass dann auf einmal Mord und Totschlag kommen, dass dann sexueller Missbrauch kommt, dass dann Machtmissbrauch, dass Ungerechtigkeit, Ausbeutung und all diese Dinge in die Welt kommen. Zu biblischer Zeit in ihrem Ausmaß noch überschaubar und zu unserer Zeit in ihrem Ausmaß schon nicht mehr überschaubar, sondern den ganzen Planeten gefährdend. Und zur biblischen Storyline gehört auch, dass Gott unseren Planeten, dass Gott diese Welt, die er geschaffen hat und die er liebt, nie in Ruhe gelassen hat, immer wieder versucht hat, in diese gottferne Welt, in diesen schweigenden Planeten hineinzukommen, uns zu besuchen. Zuletzt kommt er selbst. Gott lässt seine verlorene Welt, Gott lässt den schweigenden Stern nicht einfach los, überlässt ihn, überlässt uns nicht uns selbst. Nicht mit Gewalt, das könnte er ja auch tun, als der Allmächtige, sondern gewinnend in diesem Jesus von Nazareth, den wir uns heute noch angucken können im Neuen Testament. Nicht mit der Sprache der Machthaber und des Militärs, sondern mit der Sprache der Liebe, mit der gewinnenden Liebe, das ist die Sprache Gottes. Manchmal eine so leise Stimme und Sprache, dass ich sie so leicht überhöre in meiner lauten Umgebung, in der ich lebe und die ich selbst von mir gebe, diese Lautstärke. Gott lässt uns nicht allein. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, das ist das Bild eines Thronsaals. Und vielleicht kann man sich das tatsächlich so ein bisschen Herr der Ringe-like, gigantisch bombastisch vorstellen. Eine riesige Halle mit einer tollen Akustik, ganz am Ende der Thron. Und ganz am Anfang das große Portal, durch das Menschen entweder in Massen oder einzeln reinstürmen. Erstmal ein sehr ehrfurchtgebietendes Szenario. Wie gut, dass wir wissen, wer dort sitzt. Als ich mit meinem Theologiestudium angefangen habe, habe ich in einer WG gewohnt und dort einer der ersten WG-Partys, damals als man noch Partys feiern durfte, wo ich war, da hat einer mich gefragt, mir gesagt, als ich gesagt habe, dass ich Theologie studiere, dass er sich das gar nicht vorstellen kann, wie könnte man heutzutage noch Theologie studieren? Das hätte doch Ludwig Feuerbach ein für alle Mal eigentlich geklärt, dass Gott doch eigentlich nur eine Projektion unserer Wünsche an den Himmel ist. Und wir haben uns ein bisschen länger unterhalten und ehrlich gesagt muss ich ihm recht geben. Was bewahrt mich eigentlich davor, dass Gott, dass das, was ich Gott nenne, nicht doch nur meine Wünsche, meine Vorstellungen, meine Hoffnungen an den Himmel projiziert, in ganz groß sind? Ich glaube, nichts bewahrt mich davor, es sei denn, dass Gott sich selbst äußert. Und das ist das, was wir als Christen in der Offenbarung der Bibel haben. Dass dies nicht einfach ein Menschenwort ist, wo Menschen etwas schreiben über Gott, sondern dass dort Gott sich selbst mitteilt. Dass Gott in seinem Wort, so heißt es über Jesus, das Logos, der Logos, dass Gott selbst gekommen ist. Dass wir nicht mehr Rätsel raten müssen, naja, ich stelle mir Gott so vor, sondern sagen können, nee, der hat sich schon selbst vorgestellt in Jesus. In dem heruntergekommenen Gott. Und ehrlich gesagt, das habe ich damals noch nicht sagen können, heute würde ich das sagen. Was bewahrt eigentlich diesen meinen Kommilitonen von damals davor, dass nicht sein Glaube, dass es nämlich keinen Gott gibt, genauso eine Projektion seines Wunsches an den Himmel ist? Wir hätten es doch so gerne, dass über uns keiner mehr ist, der irgendwann einmal auch Ordnung und Gerechtigkeit schaffen wird, oder? Das christliche Glaubensbekenntnis sagt deutlich, das ist eine Illusion. Es gibt einen Gott. Es gibt einen Thron und auf diesem Thron sitzt einer. Manchmal haben wir ja den Eindruck, hier gerät gerade alles außer Kontrolle. Wir leben in einer Zeit mit gefährlichen Autokraten, mit mächtigen Weltkonzernen, mit internationalen Organisationen und mit manchen ideologischen Eigeninteressen, mit mörderischen Terrororganisationen, lebensbedrohlichen Viren, Klimakatastrophe, Artensterben und vielem anderen mehr. Und doch dürfen wir wissen, da ist ein Thron im Himmel und da sitzt einer drauf. Und mitten in der Zeit der großen Christenverfolgungen, der beginnenden Christenverfolgungen, gibt es ganz am Ende der Bibel diese Offenbarung, dieses Bild, diese Vision. Und ich lese ein paar Verse aus Offenbarung 4. Da schreibt Johannes der Seher: Danach sah ich, sieh doch, im Himmel stand eine Tür offen. Und die Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, die Stimme, die wie eine Trompete klang, sagte zu mir: Komm hier herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Sofort ergriff der Geist Gottes Besitz von mir. Sieh doch, im Himmel stand ein Thron, und auf dem Thron saß einer. Und der Anblick dessen, der dort saß, glich einem Edelstein. Und dann wird es weiter beschrieben mit Lichtkränzern und mit großer Herrlichkeit und großem Tamtam, was dort alles zu sehen war in diesem himmlischen Thronsaal, den Johannes der Seher sehen durfte. Zwei Dinge finde ich hier erstaunlich. Das eine ist, dass ein kleiner Spalt weit die Tür zum Himmel aufgetan wurde, dass er ein bisschen was erhaschen konnte von dem, was unsere Zukunft ausmacht. Als ein großer Trost für damals die Christen, die unter Verfolgung gelitten haben. Und was sieht er? Er sieht einen Thron und der Thron ist nicht leer. Das finde ich auch einen sehr großen Trost. Es wird regiert. Der Thron ist nicht leer. Es ist nicht außer Kontrolle geraten. Wir sind nicht in einer Zeit, wo Gott nicht regiert und wo er nicht am Ende zu seinem Ziel kommen wird. Das ist die große Perspektive, die uns dieses Bild im Glaubensbekenntnis gibt. Martin Schliske, der Geigenbauer, hat in einem bemerkenswerten Artikel, Der Schrei des Raben, den Zusammenhang hergestellt von industrieller Massentierhaltung, von Artensterben, Klimakatastrophe und dem Virussprung vom Tier auf den Menschen, unter dem wir gerade leiden. Und er setzt das in Zusammenhang mit dem Römerbrief Kapitel 8, wo es heißt, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Ich finde das einen tiefsinnigen und einen aufrüttelnden Text, den Martin Schleske hier verfasst hat. Wer das nachlesen will, findet ihn auf schleske.de, der Schrei des Raben. Und diesen Zusammenhang, einmal das große Bild in den Blick zu nehmen, was will uns diese Katastrophe vielleicht auch an Zusammenhängen deutlich machen in einer Welt, die lange nicht mehr so ist, wie wir sie erhalten haben von Gott, mit dem Ziel zu bebauen und zu bewahren. Und doch, dass sie nicht sich selbst überlassen ist, dass wir nicht uns selbst überlassen sind, sondern dass wir sagen dürfen mit den Christen aller Zeiten, mit dem Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Was würde dem Glaubensbekenntnis fehlen ohne diesen Satz? Ich glaube, etwas ganz Entscheidendes. Trost, Hoffnung und Gerechtigkeit. Der scharfzüngige Schweizer Kurt Marti hat das einmal ganz knapp zusammengefasst. Das könnte manchen Herren so passen, wenn mit dem Tode alles beglichen. Die Herrschaft der Herren, die Knechtschaft der Knechte bestätigt wäre für immer. Das ist das Bedeutungsvolle dieses Satzes in dem Glaubensbekenntnis. Jesus' Auferstehung, das bedeutet den Sieg über den Tod. Jesus sitzend zur Rechten Gottes, das bedeutet, dass er Gerechtigkeit herstellen wird. Das Gericht am Ende der Zeiten, von dem die Bibel spricht, das ist für uns, für viele unserer Zeitgenossen heute eine sehr fremde Vorstellung. Übrigens bei weitem nicht überall auf der Welt. Dieses Anzweifeln vom Gericht Gottes am Ende der Zeiten, das gibt es nur in dem reichen Teil dieser Welt. In dem Teil, der unter der Ungerechtigkeit leidet, die wir mitverschulden, gibt es kein Anzweifeln dieses Gerichtes, weil das etwas aussagt über Gottes Liebe und über Gottes Treue, dass er am Ende Gerechtigkeit schaffen wird. Das Glaubensbekenntnis stellt die Gerechtigkeitsfrage im Kleinen, in meinem Leben, wo bin ich schuldig geworden an anderen Menschen und muss mich vor meinem Schöpfer verantworten und wo bin ich Teil in der schuldigen Verstrickung in der Ungerechtigkeit dieser Welt und muss mich vor ihm verantworten. Jesus dort oben zur Rechten Gottes sitzen zu wissen, ist dabei großer Trost. Er, der gekommen ist, um die Schuld ans Kreuz zu bringen, um Versöhnung zu stiften, der lädt auch mich und uns heute ein, neu anzufangen, bei ihm und mit ihm. Und das ist die große Einladung, die für mich hinter diesem Satz im Glaubensbekenntnis steckt. Die Einladung, die wir eben schon einmal gehört haben, und ich möchte uns die Verse aus Offenbarung 21 nochmal lesen. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein, und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Was für starke Verse, was für eine starke Vision auf das, was noch kommen wird, was auf uns wartet. Alle Tränen abwischen, alle Tränen, die du in der letzten Woche geweint hast, die du in deinem ganzen Leben geweint hast. Nicht einfach abwischen im Sinne von Schwamm drüber, ist doch alles nicht so schlimm, stell dich nicht so an, sondern im Sinne von Gott sieht meine Tränen. Sie bleiben ihm nicht verborgen. Er, der das Leid von Millionen von Menschen auf diesem Planeten geteilt hat, er weiß um jede einzelne Träne, die wir weinen. Was für ein Trost! kein Leid, kein Geschrei, kein Tod mehr, alles neu. Was für ein Trost und was für eine Zukunft. Denk an dein Leben, nicht nur an deine Tränen, denk auch an deine Dunkelheiten, deine Sehnsüchte, deine Süchte, die Schuld, die du mit dir rumträgst und die Verzweiflung, die dich begleitet. Jesus sieht dich in Liebe an. Er, der gekommen ist, der aufgefahren ist, der zur Rechten Gottes sitzt und der wiederkommen wird. Es ist ihm nicht verborgen. Er sieht dich. Im Glaubensbekenntnis begegnet uns Gott auf dreierlei Weisen. Als der Schöpfer, das Große gegenüber, der, der diesen Planeten und das Universum geschaffen hat, der uns diese Welt zur Verfügung stellt, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Und Jesus, der Gott sozusagen an meiner Seite, der mich sieht, der mich kennt und der mich liebt. Und der Heilige Geist, der Gott, der in mir wohnen will und sich dort breit machen will, ausbreiten will, in seiner Liebe, in seinen Maßstäben leben will, in mir. Und so kommen auf einmal in Jesus Himmel und Erde zusammen, wird alles vorbereitet, dass Gott Wohnung nehmen kann in uns. Und Jesus selbst, er begegnet uns in vier verschiedenen Dimensionen. Als Freund und Bruder, der, mit dem ich mein Leben teilen kann, vor dem ich aussprechen darf, was mich bewegt, beschäftigt, belastet, bedrückt. Jesus, mein Lehrer und Meister, dem ich folgen und bei dem ich wachsen darf. Jesus, mein Heiland und Retter, dem ich auch meine Zerbrochenheit und meine Schuld gegenüber äußern darf, in dem Wissen darum, dass er gerne vergibt und gerne Neuanfang ermöglicht. Und schließlich Jesus, mein Herr und mein Gott, der alles in seiner Hand hält, mein Leben und diesen ganzen Planeten und dieses ganze Universum und der zu seinem Ziel kommen wird. Jesus, mein Freund und Bruder, mein Lehrer und Meister, mein Heiland und Retter, mein Herr und mein Gott. Wozu dient also dieses Bild, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt? Es dient als Trost für uns, dass wir wissen dürfen, es wird regiert. Er sitzt auf dem Thron, er sitzt auf dem Thron und Jesus ist es, der dort sitzt. Durch einen kleinen Türspalt durften wir in den Himmel gucken. Und das darf meine Wirklichkeit heute, jetzt und hier verändern. Und es ist Hoffnung da. Hoffnung, dass der da sitzt, nicht irgendein Tyrann ist. Nicht irgendeiner, der irgendwann dreinschlägt, wenn es ihm reicht, sondern dass es Jesus ist, der dort sitzt. Jesus, der alles neu machen wird, alles heil machen wird. Da waren zwei Wanderer unterwegs. Sie waren schon einige Tage unterwegs. Sie haben Gepäck dabei und der Rucksack wird schwerer und schwerer. Und sie sind durchgeschwitzt, K.O., die Trinkflasche ist fast leer und es regnet in Strömen. Eigentlich haben sie nicht nur keinen Bock mehr, sondern auch keine Kraft mehr. Und dann sieht auf einmal einer von den beiden im Wald so etwas versteckt an der Seite am Wegesrand ein Schild. Gasthof zum fröhlichen Wanderer, 24 Stunden geöffnet, für Wanderer alles kostenlos. Und er fängt an und bietet seinem Mitwanderer an, komm, soll ich deinen Rucksack nehmen? Ach, willst du den letzten Schluck aus meiner Trinkflasche? Komm, nimm, mach doch alles nichts. Nichts hat sich verändert, es ist immer noch beschwerlich. Die Last der letzten Tage lasten auf ihm, aber die Perspektive ist eine komplett andere geworden. So dürfen wir mit Jesus, mit diesem Glaubensbekenntnis leben in dieser Welt. Wenn wir jetzt gleich eine Gebetszeit haben, dann lade ich dich ein, mit diesem Herrn zu beten. Einfach mit deinen Worten auszudrücken, was dir gerade wichtig geworden ist in dieser Zeit. Oder ihn zu feiern in den Liedern, die wir gemeinsam singen werden. Oder für dich beten zu lassen. Dort hinten am Taufstein werden gleich einige Leute stehen und zum Gebet zur Verfügung stehen. Amen.